Ja, wir feiern heute Ostern. Das Osterereignis wirft einen Blick auf das Geschehen jenseits des Todes, auf die Ewigkeit. Ostern hat auf einem Friedhof, auf einer privaten Grabanlage stattgefunden. Und auch unsere Friedhöfe sprechen oft von dem, was Menschen im Blick auf das Jenseits denken, was sie glauben, was sie für wichtig halten. Und es ist aufschlussreich, einmal die Grabinschriften zu betrachten. Da gibt es ältere Grabinschriften, bei denen etwa steht, hier ruht in Gott. Und vielleicht ein Bibelvers dazu, vielleicht der, den wir heute betrachten werden. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. In späteren Grabinschriften heißt es dann vielleicht nur noch, hier ruht. Und das ist ein gewisses Fragezeichen, was kommt danach? Noch drastischer findet man Bekenntnisse zum Glauben oder Unglauben auf Todesanzeigen, die man in die Zeitung setzt oder versendet. Und da gibt es oft sehr provozierende oder fast zynische Formulierungen, die die Trauer verharmlosen und Selbstironie ausdrücken. Da schreibt eine oder lässt auf ihre Anzeige drucken: Tschüss, sagt Ilse K. allen ihren Freunden. Oder ein Bundeswehroffizier, Major XY, meldet sich ab. Oder schließlich in der Art einer Umzugsanzeige: Ich bin umgezogen, meine neue Adresse, Friedhof, Erfurter Straße. Daraus spricht sicher keine Hoffnung auf ein ewiges Leben. Eher schon die Hoffnung, hoffentlich ist mit dem Tod alles aus. Und hier nun mit unserem Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben, vernehmen wir eine ganz andere Stimme, ein ganz anderes Bekenntnis, eine andere Voraussage. Wo werden Menschen ihre Ewigkeit verbringen? Die häufige Antwort ist, dazu weiß man nichts Genaues. Niemand ist bis jetzt aus dem Jenseits zurückgekommen. Doch es ist einer zurückgekehrt, am Ostersonntag, im Jahre ungefähr 30 nach Christus. Und dieses Geschehen verändert das Denken und Glauben unserer Zeit radikal. Es ändert dieses Denken auch für Christen, die sich oft in einer Minderheit gegenüber einer Mehrheitsmeinung bewegen und die unsicher werden: Stimmt das wirklich, was ich immer geglaubt habe? Ja, es stimmt. Jesus ist auch körperlich auferstanden, in einem Leib der Ewigkeit. Und das ist wie ein zwar flüchtiger, kurzer Blick, aber doch greifbarer Blick auf das Leben nach dem Tod. Aber es verändert auch das Denken für die anderen, die das Jenseits nicht wahrhaben wollen, die es ignorieren. Können wir es uns leisten, die Augen vor der Ewigkeit zu verschließen und Ostern zu verdrängen? Paulus sagt über die Auferstehung, Jesus war der Erstling. Und in der Tat, es hatte noch nie eine Auferstehung vor Jesus gegeben. Wohl Totenauferweckungen in ein altes Leben zurück. Gewissermaßen eine Lebensverlängerung des alten Lebens um ein paar Jahre. Aber Jesus ist auferstanden in einem neuen Leib der Ewigkeit, ohne die Grenzen der Physik unseres Universums. Der Erstling, das bedeutet auch, andere werden folgen. Denken wir einmal einen Augenblick an dieses Grubenunglück in Chile und die wunderbare Rettung im Herbst letzten Jahres. Als der Erste dann schließlich unter dramatischen Umständen geborgen wird und das Tageslicht erblickt, wird den anderen das unten vermittelt und möglicherweise haben sie es über direkte Übertragung mitverfolgen können. Und er war der Erstling aller anderen, die gerettet werden. Das gibt große Hoffnung für die, die auch noch auf den letzten Rettungsschritt warten. Und dieses Schlüsselereignis der Auferstehung ist kein Mythos, keine Einbildung, keine Vorstellung, sondern es hat stattgefunden auf einem privaten Friedhof des damaligen Ratsherrn Josef von Arimathea. Und es hat zu einem ganz genauen Datum in der Geschichte stattgefunden. Wir wissen nicht mehr genau, war es das Jahr 28, 29 und so weiter bis 33 nach Christus. Aber jedenfalls war es an einem Ostersonntag, also einem Folgetag des Passafestes des betreffenden Jahres. Der genaue Termin mag fraglich sein, aber das geschichtliche Datum und die Tatsache sind gewiss. In unserem Glaubensleben gibt es so viele Sachverhalte, bei denen wir auf Hoffnung, auf Vertrauen hin, auf Erwartung, ohne Beweise leben müssen, auch als Minderheit und fast Exoten in einer gesellschaftlichen Umwelt, vielfach auch unter Druck und Anfeindung. Aber der Glaube baut auf Tatsachen. Man hört oft die Aussage, Hauptsache man glaubt an irgendetwas. Hauptsache man klammert sich nicht an einen Strohhalm, sondern man hält sich an die Realität. Ich weiß, an wen ich glaube, sagt der Apostel Paulus im Timotheusbrief. Hier wird Glaube mit Wissen in Verbindung gebracht, nicht mit Wünschen. Mit Fakten, nicht mit Fabeln. Mit Tatsachen, nicht mit Träumen. Mit Daten, nicht mit Dichtung, mit Geschichte und nicht mit Geschichten. Aber, so ärgerlich, so schade das auch ist, es war kein menschlicher Zeuge bei der Auferstehung gegenwärtig. Von den unmittelbar Betroffenen, nämlich diesem Wachbataillon, und das waren sicher stahlharte Ledernacken, heißt es, sie waren zu Tode erschrocken und liefen um ihr Leben angesichts der Begleitumstände der Auferstehung. Sie waren also keine Zeugen. Und dann gibt es nur nachträgliche Begegnungen des Auferstandenen mit einigen Frauen aus dem Umkreis um Jesus, mit dem Jüngerkreis, mit Einzelnen oder im Gesamten. Und es wird genau von Paulus im Korintherbrief dokumentiert, wer und wie viele wann ihn wie gesehen haben. In etwa, wenn man das zusammenzählt, kommen wir auf gut 530 Begegnungen. Aber keine Begegnungen mit Verantwortungsträgern, wie dem Pilatus, oder mit der Öffentlichkeit, mit neutralen Beobachtern, die wirklich ein Gutachten ablegen könnten, oder auf dem Tempelplatz in aller Öffentlichkeit, sondern im Verborgenen und nur mit Einzelnen, die ohnehin schon Nachfolger von Jesus waren und voreingenommen waren. Beides gilt also, der Glaube, auch der Glaube an die Auferstehung, lebt von ganz starken Hinweisen, von wichtigen, gewichtigen Anhaltspunkten und Anzeichen. Aber auch ohne lückenlose Beweiskette. Und da passt sehr gut ein Wort von Blaise Pascal, dem französischen Philosophen und Mathematiker, der einmal sagte, Gott gibt so viel Licht, dass wer glauben will, auch glauben kann. Aber er gibt auch so viel Dunkelheit, dass wer nicht glauben will, auch nicht glauben muss. Wir wollen uns mehr mit dem Licht beschäftigen, das uns Anhaltspunkte gibt, zu glauben. Und für die Zeit kurz nach der Auferstehung waren die Hinweise auf die Auferstehung sehr gewichtig. Eigentlich für alle sichtbar. Das Grab ist leer. Das konnte jeder sehen in Jerusalem. Die offizielle Version, dass da die Jünger den Leichnam gestohlen hätten, wurde sicherlich überhaupt nicht geglaubt. Das wäre auch noch ein fantastischeres Wunder gewesen, wenn diese Jüngerschar ein römisches Wachbataillon außer Gefecht gesetzt hätten, das immerhin aus vermutlich 16 Personen bestand, 4x4 Soldaten einer Eliteeinheit, wenn man die Berichte über die Inhaftierung von Petrus wenig später betrachtet. Und bei manchen Zeitgenossen war sicherlich ein Denken, ja, vielleicht ist das tatsächlich wahr, was mit der Auferstehung von den Jüngern behauptet wird. Und da gibt es Nachdenklichkeit, alles andere gibt eigentlich keinen Sinn. Und das erklärt auch die Wirkung und Bedeutung der Pfingstpredigt 7 Wochen später, die in dem Hinweis gipfelt, er ist auferstanden. Und die Folge, es ging ihnen durchs Herz. Das heißt, das war tatsächlich für sie überzeugend. Man kann nichts dagegen sagen. Tatsächlich, so habe ich das noch nie gesehen. Und 3000 kamen zum Glauben. Wenig später müssen sich die Jünger, die Apostel, vor dem Hohen Rat, also vor dem Leitungsgremium der jüdischen Öffentlichkeit, verteidigen. Und da wird deutlich, das andere Wort von Pascal, wer nicht glauben will, muss nicht glauben, denn es gibt so viele dunkle Momente in dieser Glaubensbeziehung. Und auch dort heißt es, auch da ging es ihnen durchs Herz. Sie waren getroffen, sie spürten die Wahrheit. Es war eine Infragestellung, aber mit der ganz anderen Konsequenz. Sie versuchten einen Gegenangriff und diese Jünger aus dem Weg zu räumen. Beides Mal wird verkündigt, Jesus ist auferstanden. Beides Mal die Reaktion, es ging ihnen durchs Herz. Und dann auf der einen Seite, was sollen wir tun? Und auf der anderen Seite, wie können wir diese Jünger um die Ecke bringen? Die Auferstehung von Jesus ist immer der Höhepunkt in den Predigten und in den Zeugnissen der Apostel in ihrer Zeit gewesen. Und es wurde geglaubt von den einen und von den anderen bekämpft, verlacht, ignoriert. Mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen, heißt es an einer Stelle. Da heißt es Hörbereitschaft, Zuspruch und eine Glaubensentscheidung. Aber es gibt auch das andere. Etliche Philosophen stritten mit ihm, heißt es von Paulus in Athen. Sie sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Er hatte ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Und da sie hörten von der Auferstehung, da hatten es etliche ihren Spott. Und das zieht sich durch die Jahrhunderte bis heute. Und so ist es wichtig, dass im Glaubensbekenntnis der Kirchen bis heute steht, am dritten Tag auferstanden von den Toten. Oder später, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Obwohl die Theologie oft führend war im Spott an der Auferstehung, geht dieses Bekenntnis der Auferstehung als dem Angelpunkt der Geschichte durch die Zeiten. Die Auferstehung ist das größte Wunder der Geschichte. Vielleicht noch größer und eindrücklicher als die Schöpfung, weil sie nicht in der Urzeit stattgefunden hat, vor menschlichen Zeiten, sondern zu historischen Zeiten, also in unserem geschichtlichen Ablauf. Und deshalb wird auch Auferstehung im Neuen Testament oft unter der Formulierung gebraucht, die Kraft der Auferstehung. Die Kraft, die mit dieser Auferstehung verbunden ist, ist nämlich das vollkommen Undenkbare, das Unmögliche, das stattgefunden hat. Was hat das für Bedeutung für unseren Lebens- und Glaubensalltag? Kraft der Auferstehung bedeutet, nichts ist unmöglich. Und jetzt denken wir nur einmal an das, was uns spontan vor Augen steht, wenn wir nachts um 3 Uhr plötzlich geweckt werden. An die Belastungen, die wir empfinden aus unseren Beziehungen. An Enttäuschungen, die wir über Menschen haben. Die Überforderungen in unseren Aufgaben und in unserer Verantwortung. Die Verbitterung, der Ärger über die Situation, in der wir leben. Angst über die Entwicklungen im einzelnen Leben oder in unserer Gesellschaft, in Gesundheit und persönlichen Lebensbedingungen, die unerfüllten Wünsche. Kraft der Auferstehung, nichts ist unmöglich. Darum werden wir nicht müde, denn wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das Sichtbare ist diesseitig und zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Und die Auferstehung lehrt uns gerade diesen Blick in die ewige Welt. Für die Jünger, die wenigen Zeugen der Auferstehung, brach mit dem Karfreitag, also dem Tag des Todes von Jesus, ihre Welt zusammen, ihre Hoffnung, ihre Zukunft. Aber mit Ostern, nur wenige Stunden später, erhalten sie eine neue Grundlage für ihren Glauben. Und zwar mehr, als sie je zu hoffen hätten wagen können. In der Zeit Napoleons, nachdem eigentlich die Entscheidungsschlacht gegen ihn gewonnen war von den alliierten Truppen der Engländer, Preußen und Russen und Österreicher 1815, ist er noch einmal aus dem Exil aufgebrochen und hat noch einmal versucht, eine Neuergreifung der Macht zu etablieren. Und tatsächlich, das ist gelungen. Der alte Ruhm und Ruf geht ihm voran und es gelingt ihm wieder ein großes Heer zusammenzustellen. Es kommt zu einer Entscheidungsschlacht bei Waterloo im heutigen Belgien. Und die vereinigten alliierten Truppen unter dem General Wellington, dem englischen General, werden hart bedrängt. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod mit äußerst vielen Verlusten. Und schließlich überwindet die alliierte Seite Napoleon durch das Eintreffen eines preußischen Zusatzheeres unter Blücher. Und diese Nachricht wurde nach England vermittelt, aber in einer Zeit, bevor es Telekommunikation und Handys gab, ging das nur über ein kompliziertes System von Signalen, die mit Flaggen von Schiff zu Schiff über den Kanal bis zur englischen Küste übertragen wurden. Und nun wird von der belgischen Küste aus das Signal an das erste Schiff und dann weiter vermittelt. Und dann heißt es am Anfang dieser Nachricht: Wellington besiegt. Bis man das entziffert hat, und das ist sehr fehleranfällig und umständlich und schwerfällig, sinkt der Mut und macht sich große Enttäuschung auf der englischen Seite breit. Aber das Signal ist ja noch nicht bis zu Ende angekommen. Es heißt ja weiter: Wellington besiegt Napoleon. Es kostet Ausdauer. Wir werden nicht müde. Wir warten auf das Ende. Wir bleiben nicht beim Karfreitag stehen, sondern rechnen mit Ostern. Und dort werden die Probleme ihre Lösung finden. Von August Hermann Francke, dem Vater der Waisenhausarbeit in Halle an der Saale, vor 300 Jahren, heißt es, dass er einmal sagte: Realist ist, wer mit Gott rechnet. Und heute noch ist ein Denkmal von ihm zu sehen, bei dem auf dem Sockel aufgeschrieben ist: Er hat Gott vertraut. Und an einer anderen Stelle sagt er: Wie herrlich ist es doch, wenn man nichts hat und sich auf nichts verlassen kann, kennt aber den lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und setzt auf ihn allein sein Vertrauen. Wie kann man da auch im Mangel ruhig sein? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben, auch wird leben, auch wenn er stirbt. Wer an mich glaubt, wird ewig, jenseitig leben, auch wenn er biologisch, diesseitig sterben muss. Die Auferstehung, das Schlüsselereignis der Weltgeschichte. Und es ist ein greifbares Erinnerungsdatum, das uns den Türspalt ein wenig für kurze Zeit einmal auf die Ewigkeit öffnet. Jesus wird einmal sichtbar für alle, nicht nur für die wenigen Auferstehungszeugen, in großer Macht und Herrlichkeit wahrzunehmen sein. Wie es der Philipperbrief als Perspektive, als Vision uns zur Hoffnung ausdrückt. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass sich in dem Namen Jesu aller derer Knie beugen müssen, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen müssen, dass Jesus Christus der Herr sei. Das ist ein Hoffnungssignal auch für heute in der Verfolgung lebende Christen, die wie Nordkorea nicht einmal die Erlaubnis haben, gen Himmel zu sehen, sondern ihren Kopf gesenkt haben halten müssen in den Lagern. In der Nähe von Lübeck hat ein Landwirt, Volker Greve, ein sehr mutiges Zeichen gesetzt. Er hat einmal ein Jahr seinen großen Acker nicht bepflanzt, nicht bewirtschaftet und hat eine 5 Meter breite, mit 30 Meter Höhe laufende Buchstabenschrift auf sein Feld gepflügt mit der Aufschrift Jesus. Das ist vom Feldrand aus kaum wahrzunehmen. Aber mit der Vogelperspektive von einem Hubschrauber aus sieht man den riesigen Schriftzug Jesus. Und es hat ein regelrechter Jesus-Tourismus mit Rundflügen von Lübeck aus eingesetzt, der das wahrnehmen will. Natürlich nur ein Symbol, ein kleines Hoffnungszeichen, aber ein Name, der über alle Namen ist, wie es einmal sichtbar für die ganze Welt sein wird. Das letzte große Oratorienwerk von Händel ist dem Messias. Und das wird in der englischsprachigen Welt, wo es entstanden ist und auch uraufgeführt wurde, mit Ostern verbunden, so wie bei uns das Weihnachtsoratorium mit Weihnachten oder die Matthäus-Passion mit Karfreitag. Das Herzstück ist das große Halleluja, dieser Chor, der mit Worten der Offenbarung: Halleluja, denn Gott der Herr regiert allmächtig von Ewigkeit zu Ewigkeit, ein sichtbares Zeichen für die Majestät des Osterfestes ausdrückt. Bei der ersten Aufführung in London 1743, ein Jahr nach der Uraufführung in Dublin, die unter der Anwesenheit des Königs stattfindet, erhebt sich bei diesem Halleluja, bei den ersten Takten, König Georg II. Und mit ihm das ganze Publikum. Und seither ist es im englischsprachigen Raum vielfach so üblich, dass dieses Halleluja im Stehen verfolgt wird. Es wird erzählt, dass während der Kompositionsarbeiten Händels an diesem Stück einmal sein Diener ihn sprechen musste. Und beim Anklopfen erhält er aber keine Antwort. Und schließlich tritt er einfach ins Zimmer ein und findet Händel in Tränen aufgelöst über seiner Partitur sitzen. Und auf die Frage, was denn sei, reicht ihm Händel das Notenblatt mit den Worten: Mir war, ich hätte das Angesicht Gottes geschaut. Hier war jemand von seiner eigenen Musik überwältigt, aber nicht nur das, auch von der Perspektive dieses Wortes. Denn Gott, der Herr, regiert allmächtig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Herbst letzten Jahres wurde einmal dieses Halleluja in einer Stadt in Kanada in einem Food Court, also im offenen Cafeteria-Bereich eines Einkaufscenters, so ähnlich unserer Goethe-Galerie, aufgeführt. Und zwar von Chorsängern, die unerkannt in der Halle verteilt waren. Dieses Video ist heute im Internet noch aufrufbar und es ist in wenigen Wochen 22 Millionen Mal angeklickt worden. Und es gibt Zehntausende von Kommentaren, 50.000 positive, auch einige wenige vernichtende und ablehnende. Aber einer schreibt: Ich bin nicht religiös, aber ich fand dieses Video sehr schön und es hat mich zu Tränen gerührt. Oder ein anderer: Ich bin Atheist und doch komme ich wieder und wieder zu diesem Video zurück. Es ist ein nicht alltäglicher Blick auf unsere Alltagswelt. Das unerwartete Lob Gottes macht Menschen nachdenklich. Es rührt sie an. Einigen geht es durchs Herz, wie in der Apostelgeschichte. Und so sendet Jesus auch uns als Segensträger, als Minderheit, aber mit dem Wissen um die Antwort, die alle brauchen. Amen.